Hallo, hallo.
Hi.
Wir haben gute Neuigkeiten.
Fantastische Neuigkeiten.
Und zwar am 3. August sind wir auf dem OAMN-Sommerkongress und machen da Live-Podcast in Berlin.
Ja, es wird total geil. Nathalie wird da sein natürlich, das Ganze moderieren. Wir werden da sein, Mimi Fiedler wird da sein. Es gibt Vorträge, es gibt Musik. Das wird richtig spitze.
Genau. Und es gibt auch noch ein paar Tickets, aber ihr könnt auch Tickets gewinnen. Und zwar,
wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt auf unserem Steady-Newsletter, den wir euch natürlich auch in jeder Folge und auf Instagram und überall verlinken, müsst ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Das ist sowieso eine gute Idee.
Da schreiben wir nämlich einmal die Woche sehr, sehr schlaue Dinge. Ihr könnt mit Soda Club up to date bleiben und vor allem könnt ihr dieses Projekt mit am Leben halten.
Genau, ihr finanziert damit auch Ingos Arbeit und unsere Arbeit. Und dafür kriegt ihr tolle Texte von uns und Bonusfolgen. Es sind jetzt auch schon ganz schön viele Inhalte da, weil wir machen das ja schon eine ganze Weile. Das heißt, wenn ihr jetzt eine sportbillige Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt ihr ja die ganzen Inhalte quasi der letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre oder so, jede Woche, also hunderte Sachen, alle gleichzeitig. Das ist total krass. Mhm.
Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen.
Yes. Mach Gut. das jetzt mal.
Mach das.
Und mach das.
Alle Links findet ihr in den Shownotes.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Willkommen zur dritten und letzten Folge unserer Bindungsstil-Weihnachtsminiserie. Zum Schluss geht es um den heiligen Gral der Bindungsstile, der, den wir alle haben wollen und sein wollen, den sicheren Bindungsstil. Sharon sagt, wenn du keinen sicheren daten kannst, sei die sichere. Das klingt sehr gut. Aber wie macht man das? Viel Spaß bei der Folge.
Und jetzt sind wir auf dem Weg zum sicheren Bindungsstil, oder? Das ist so der, ich weiß nicht, so der heilige Gral.
Ja, die sicheren, die besten, die alle wollen letztendlich oder wollen sollten zumindest.
Und sein wollen.
Sein wollen auch.
Sein wollen, also. Ja.
Da vielleicht vorneweg, diese Bindungsstile, das klingt wie so Kanister, wie so Schubladen, in die man Menschen reinstecken kann. Das Wichtige ist, das ist eher wie so eine Skala, auf der man sich bewegen kann. Und du wirst Menschen haben oder Beziehungen haben, selbst wenn du in deiner romantischen Beziehung einen ängstlichen Bindungsstil hast oder einen vermeiden, da bist du bereits sicher gebunden. Und selbst wenn du sicher gebunden bist, hast du trotzdem zum Glück manchmal Raum für unbequeme Emotionen. Weil gerade das ist auch ein ganz wichtiger Punkt von einem sicheren Bindungsstil, dass du eben auch diesen nicht so schönen Emotionen in Anführungsstrichen einen adäquaten Raum gibst. Also, da darf eine Wut sein, aber so, dass andere Menschen die auch noch irgendwie handeln kann und du sie selber auch irgendwie nachvollziehen kannst.
Fühlen in Maßen sozusagen. In angemessener
genau, fühlen,
Weise.
Genau. Fühlen in Maßen, fühlen auch verständlich. So, ich verstehe meine Gefühle, die in mir selber passieren. Und um den sicheren Bindungsstil mal zu beschreiben, weil warum ist denn der heilige Gral? Der hat eben so eine Emotionsregulation. Der kann sich gut selber regulieren. Egal, ob da Menschen ihn, also mal auf Abstand gehen, das macht ihm nicht so viel Angst. Oder er weiß, wie er damit umgehen kann. Oder wenn Menschen ihm zu nahe kommen, dann weiß die Person, okay, das wird mir zu nah, ich kann es einfach kommunizieren. Und ich gebe dir aber nicht die Angst oder das Gefühl mit, dass du ganz furchtbar bist, sondern so, hey, ich brauche das für mich gerade. Und deswegen ist der sichere Bindungsstil so positiv, weil der für sich selber eine Art von Frieden schaffen kann, aber auch für andere. Ich kann bei dir so sein, wie ich bin und kann dabei was anderes lernen, wie man nämlich auch umgehen kann mit schwierigen Situationen.
Wie kreiert man so einen
sicheren Bindung, also bei seinen Kindern? Wie macht man so ein Kind, was sicher gebunden ist?
Eigentlich, damit jemand sicher gebunden ist, müssen wir nur 30% der emotionalen Bedürfnisse erfüllen.
Nice.
Das ist wirklich nicht viel.
Schaffbar.
Das klingt eigentlich schaffbar, bedeutet aber, wenn du keinen sicheren Bindungsstil hast, wahrscheinlich war da wirklich gar kein Raum für emotionale Bedürfnisse. Was mich nicht wundert, weil man wahrscheinlich darüber nie gesprochen hat.
Oh.
Also es ist gar nicht so viel. Wo du helfen kannst, ist tatsächlich auch deinen Kindern schon dieses Thema emotionale Granularität beizubringen. Dass du versuchst, wenn dein Kind irgendwie schreit und laut ist, zu sagen, vielleicht ist das, was du gerade fühlst, eine Wut. Oder vielleicht bist du frustriert oder du bist enttäuscht. Um da auch so ein Wort jemandem mitzugeben, um zu verstehen, was passiert bei mir innerlich. Dann habe ich da wie so eine Überkategorie. Und dann kann ich sagen, okay, was brauchst du stattdessen? Oder was hilft dir mit diesem, willst du deiner Wut Ausdruck verleihen? Ja, okay, müssen wir, wie können wir das positiv machen? So drücken wir ganz fest gegen eine Wand oder spannen wir den ganzen Körper an, um unserem Körper zu zeigen, wir könnten uns im Fall eines Falles wirklich, wirklich beschützen. Oder, also das geht, wenn ich meinem Kind quasi zeige, wie gehe ich mit Emotionen um. Zweitens, wenn ich die Emotionen und auch die Welt eines Kindes ernst nehme, wenn ein Kind sagt, hey, ich brauche da deine Hilfe oder es weint, der erstmal mal nachzufragen mit Neugierde. Es bedeutet nicht, dass ich da nicht auch einem Kind beibringe, was sind Konsequenzen. Na, es geht jetzt nicht darum zu sagen, du darfst alles und die Welt liegt dir zu Füßen, als vielmehr, okay, ich verstehe dich, aber trotzdem, unser Handeln hat manchmal Konsequenzen und das ist okay. Was braucht es noch? Im Idealfall erfülle ich auch diese emotionalen Bedürfnisse, die Kinder haben oder die auch Erwachsene haben von Nähe und Intimität. Na, dass man da jemandem nah sein kann von Echtheit. So, ich weiß, wer meine Eltern sind. Ich kenne meine Eltern. Die zeigen mir, was in ihnen passiert und sie zeigen mir auch, dass sie mich lieben. Von Autonomie. Ich darf Sachen selber entscheiden. Anerkennung. Ja, okay, da sieht jemand, wenn ich mich bemühe. Akzeptanz, okay, das ist auch, wenn meine Eltern finden, ich müsste jetzt zur Kommunion das und jenes, weiß ich nicht, anziehen, dann darf ich trotzdem entscheiden, was anderes anzuziehen und das ist in Ordnung. Und auch wenn ich mich nicht für Mathe entscheide, es wird auch gesehen, dass ich mich für Kunst entscheide. So darum geht's vor allem.
Ich habe neulich in einem Podcast, den ich gerne höre, von Glennon Doyle, ging es um unreife Eltern. Und da habe ich mich auch gefragt, inwiefern das auch was damit zu tun hat. Also, dass es Eltern gibt, die eben entweder auch total überwältigt sind von ihren eigenen Gefühlen, von den Gefühlen ihres Kindes, die, keine Ahnung, das Kind fällt hin und die Eltern rasten völlig aus, weil es so schrecklich ist, dass dieses Kind hingefallen ist. Oder auch die sagen, nee, ich kann mit deinem Weinen gerade überhaupt nicht, bitte geh damit weg. Also, dass sie sozusagen, dass halt Eltern selber ihre eigenen Emotionen nicht regulieren können und deswegen sozusagen das Kind einfach immer wieder mitbekommt, meine Gefühle haben entweder keinen Platz oder andere sind damit überfordert. Und so, also genau, habe ich mich auch gefragt, inwiefern das, also sozusagen die Reife, die emotionale Reife der Eltern eben da auch mit reinspielt.
Ja, ich meine, das ist voller schöne Gedanke, aber es stimmt tatsächlich. Und wir hatten darüber ja gesprochen, so kann sich sowas vererben. Na, und wenn ich da aber eine Mutter habe oder einen Vater habe oder eine Bezugsperson und die zeigt mir, wenn ich hingefallen bin, okay, wie können wir da auf eine ruhige Art und Weise damit umgehen? Okay, ja, Vorsicht, wehgetan, hat es wehgetan? Lass ich es bei dir, ohne zu sagen, es muss jetzt ganz schlimm gewesen sein oder es hat überhaupt nicht wehgetan, sondern ich lasse es bei dir und dann schauen wir auf eine ruhige Art und Weise weiter, was es braucht. Was ist das Bedürfnis? Brauchen wir eine Pause? Ist das Bedürfnis, wir weiterspielen? Ist das Bedürfnis Trost? Ist das Bedürfnis was auch immer? Aber wenn ich das selber nicht gelernt habe, dann bin ich davon erstmal überfordert, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen kann. Und aus dieser Hilflosigkeit heraus entsteht, glaube ich, viel Verletzung. Mir wurde das nicht beigebracht, wie soll ich es dann jemandem anderen beibringen?
Ja, also die sicheren, das sind ja die Menschen, die alle für Beziehungen eigentlich haben wollen. Weil die halt, die sind relativ selten, ne? Die kommen gar nicht so oft vor wie die anderen beiden. Ist es so? Das irgendwo gehört?
Also statistisch, Es gibt keine wirklich aktuellen Studien. Es gab mal, als eben zu Beginn der Bindungstheorie, war irgendwie die Idee, ein Großteil der Menschen ist sicher gebunden und irgendwie 20% ängstlich und vermeidend. Wenn man sich mit Paartherapeutinnen unterhält, dann würde man wahrscheinlich sagen, nee, es ist irgendwie anders.
Mm. Aber wie gesagt, aber die sehen ja auch immer nur die, die Probleme haben.
Ja, ja.
Genau. Ja. Voll. Und deswegen kann ich da nicht genau sagen, wie das ist. Man kann das vielleicht so aus der Popkultur oder im Freundeskreis, Freundinnenkreis, da weiß man, ah, okay, wer hat da eventuell einen sicheren Bindungsstil und wer auch nicht. Was halt, und das ist super, super schön, was Menschen mit einem sicheren Bindungsstil oft gelernt haben, ist, in der Verbindung reguliert sich der Körper von ganz alleine. Wenn wir an Selbstregulation denken, dann denken wir oft daran, dass wir das ganz alleine machen müssen. Wir müssen das einfach machen, indem wir die Gefühle wegmeditieren und atmen oder irgendwelche Übungen machen. Aber eigentlich ist Selbstregulation etwas, was von alleine entsteht. So, wenn ich mit Menschen, also wenn ich zum Beispiel weine und dann hält mich jemand im Arm, dann versacken diese Tränen irgendwann von ganz alleine. Das ist Selbstregulation. Oder wenn ich merke, ich bin wütend und dann ist jemand, der fängt mich gut auf und dann mache ich mit der Person was anderes Schönes und dann ist das Gefühl weg. Dann habe ich Selbstregulation erfahren. Deswegen sind es Selbst- und Co-Regulation, das geht oft in eins über. Und wenn ich als Kind oder auch mit anderen Menschen in anderen Beziehungen gelernt habe, okay, wenn ich traurig bin, und dann ist jemand und der kann meine Hand halten und der baut mich mit auf. Wenn ich quasi mit anderen Menschen gelernt habe, okay, da sind Gefühle und da ist jemand als Körperkontakt, da bleibt jemand da. Die Person muss gar nicht viel sagen, aber die ist einfach nur präsent und die ist empathisch und die schwingt mit mir mit. Das braucht gar nicht so viel. Dann merke ich auch, okay, das Gefühl ist über kurz oder lang auch schon wieder weg. Das kennen wir, wenn wir uns mit einer guten Freundin, einem guten Freund über ein schwieriges Thema unterhalten haben. So irgendwann, am Anfang waren wir vielleicht noch aufgeregt oder wütend und irgendwann geht es von alleine, ist die Aufregung weg. Und da hat die Person das Problem ja noch gar nicht gelöst in den meisten Fällen. Aber wir sind wieder ein bisschen mehr bei uns und indem wir bei uns sind, haben wir die Kapazitäten wieder kreativ mit Problemen umzugehen. Und darum geht's eigentlich so. Wie kann ich merken, wenn ich in Verbindung bin, reguliert sich mein Nervensystem von alleine und dann habe ich die Kraft und die Kapazitäten und die Ressourcen, das selber zu lösen.
Ja, das ist im Grunde so ein bisschen auch Nüchternheitsarbeit in a nutshell, ne? Das ist ungefähr das Zentrum und auch die größte Schwierigkeit für die meisten Leute, die halt immer mit Drogen und Alkohol ihre Gefühle reguliert haben, dass sie halt einfach so die Aufgabe ist, einfach nichts machen, Gefühle aushalten, mit denen halt sein und warten. Und das ist so die eine Sache, die man halt lernen muss.
Und das ist wahnsinnig schwer.
Es ist ja auch ein bisschen aber die Magie von Therapie dann. Also quasi diese Sachen loszuwerden, die Probleme muss ich am Ende trotzdem noch alleine lösen und mein Leben muss ich immer noch alleine leben. Aber diese Erfahrung, diese ganzen Sachen loswerden zu können, dafür einen Raum zu haben, eine Person, die dann nicht ausrastet, wenn ich ihr irgendwas vermeintlich Schockierendes erzähle oder die sich nicht abwendet, sondern die halt da ist und halt dieses Containment für mich übernimmt, was mir vielleicht in der Kindheit gefehlt hat. Sondern sagt so, ja, okay, wie ist denn das? So. Darüber lernt man das ja dann im Idealfall.
Ja, auch Selbsthilfe-Meetings funktionieren genauso. Also gerade so, wenn es so Monologgruppen sind, du sitzt halt da und mit anderen Leuten und du erzählst irgendwas, was vielleicht schockierend ist oder krass oder emotional und niemand reagiert und du weinst halt und alle sind halt mitfühlend, aber du musst halt nichts weiter erklären, niemand stellt eine Rückfrage, es ist einfach so da. Und das erklärt voll viel, also so von der Magie von Meetings auch, denke ich, ganz oft. Dieses simple einfach Dasein.
Ja. Vor allem, wenn es so Schamgeschichten sind. Es gibt nichts, was Scham so sehr heilt wie Verbindung. Zu merken, ich bin nicht alleine mit den Themen. Weder mit meiner Angst, jemanden zu verlieren, noch mit der Angst vor Erwartungen. Weder damit, dass ich noch nicht die perfekten Regulationsstrategien habe. Das kann auch was sehr Verbindendes sein und das gibt uns dann wieder Mitgefühl. So, okay, wir sind alle auf dem Weg und wir machen unser Bestes hier. Und deswegen finde ich die Geschichten, die ihr gerade so mit dem Containment in Therapie oder mit der Selbsthilfegruppe, wir brauchen manchmal einfach noch andere Menschen, die für uns da sind und uns eben eine andere Erfahrung geben. Eine Erfahrung von, ich bin okay, auch mit schwierigen Emotionen, und das darf so sein. Und das ist genauso ein Teil meiner Geschichte, was nicht bedeutet, dass sie mich für immer definiert, aber sie ist ein Teil meiner Geschichte.
Mich würde noch interessieren, die Sicheren, die sind ja nun selten, und viel häufiger kommt es vor, vielleicht, oder die Leute, die, also dass ich unsicher und vermeidend binden, und da das sind wahrscheinlich auch eher die, die dann mehr Hilfe suchen oder sich so einen Podcast anhören vielleicht. Und wie kann denn so eine Beziehung aber gut und gesund aussehen, wenn eine eher vermeidende Person oder ein Rebel und eine ängstliche Person oder ein Leader sich binden wollen miteinander?
Also, wenn, es gibt diesen Spruch, when you can't date a secure one, be the secure one. Es ist nicht immer einfach, ne? Wenn ich merke, okay, meine Person, mein Herzensmensch geht auf Abstand. Natürlich macht das, oder es kann erstmal Angst machen, weil die Person einem wichtig ist. Wenn die Person einem egal wäre, dann wäre da wahrscheinlich diese Angst nicht. Und zu sagen, okay, da ist eine Angst. Und was brauche ich eigentlich gerade? Okay, ich brauche eine Zusicherung. Ja, vielleicht kann die Person mir, obwohl sie gerade aus der Tür rausgelaufen ist, vielleicht kann sie mir trotzdem sagen, hey, ich komme in der Woche, hoffentlich früher, bin ich noch da, keine Sorge. Oder andersrum, wenn ich merke, da ist jemand, die ist nörgelig und keine Ahnung, irgendwie in Anführungsstrichen giftig und keift so rum. Wenn ich da hingehe und nachfrage, so, was ist denn eigentlich das, was du brauchst, anstatt mich zurückzuziehen? Wenn ich es schaffe, ich nehme das nicht persönlich, dass sie gerade an mir herumnörgelt, sondern interpretiere dieses Nörgeln oder diese Eifersucht oder dieses Spielchen als, oh, das ist ein Bid for Connection, das ist so ein Wunsch nach Verbindung. Und ich gehe darauf ein, weil meistens ist ja hinter diesem Nörgeln ein Wunsch nach Verbindung. Und ich gehe darauf ein, dann gebe ich der anderen Person ja genau das, was sie braucht. Ich gebe ihr diese emotionale Sicherheit. So, ich höre dich, ich sehe dich, du bist mir wichtig. Und damit heile ich bei der anderen Person was so. Ah, okay. Die Person erlaubt mir, dass ich sein kann und sie sieht mich. Also muss ich vielleicht gar nicht zu diesen äußersten Maßnahmen greifen, sondern kann das versuchen, das nächste Mal das anders zu machen. Und ich glaube, bei keinem von uns, also das würde ich zumindest auch nicht an meine Klientin stellen, ist ein Perfektionsanspruch. Es geht einfach nur darum, das erstmal wahrzunehmen und dann vielleicht ein bisschen zu verlangsamen, damit es nicht mehr so eine automatische Reaktion ist. Und selbst wenn die sagen, okay, es ist der Streit so gelaufen oder jetzt haben wir uns 2 Tage lang angeschwiegen, aber jetzt merke ich, das war doch eigentlich von dir wahrscheinlich ein Wunsch nach Nähe. Und jetzt gehe ich auf dich zu. Dann haben die schon mal so viel anders gemacht als davor. Und dann kann man allein das schon feiern. Da bin ich auch allein schon da, ganz stolz.
Es ist ja auch wirklich also sehr dynamisch, ne? Das kommt ja auch immer drauf an, auf was für eine Person man trifft. Und ich habe das bei mir beobachtet, dass ich halt wirklich sehr, also ich fühle mich und wirke auch, glaube ich, und verhalte mich sehr sicher, wenn ich mich sicher fühle. So, wenn ich mich bei jemandem sicher fühle, dann bin ich eigentlich wirklich mega gechillt. Und in dem Moment, wo das aber irgendwie anders ist oder sich umkehrt, kriege ich halt sofort diese alten Panikreaktionen und so und verwandle mich dann halt quasi in so eine unsichere Person. Also es ist schon auch irgendwie davon abhängig, wie man so begegnet. Das ist eigentlich auch ganz, also das macht irgendwie ganz optimistisch, finde ich.
Voll. Und es gibt einem auch nochmal so eine wunderschöne neue, also Sicht auf einen selbst und auf andere. Weil die meisten Menschen, würde ich behaupten, wenn es denen gut geht und da gerade keine Angst aktiv aufleuchtet, dann sind die entspannt und zugänglich und offen und kreativ und liebevoll und alles, was dazu gehört. Aber wenn ich da eine andere Seite von der Person sehe, dann nicht, weil die Person im Herzen und im Kern böse ist, sondern offensichtlich ist sie gerade in einer Situation, die sie für sich nicht sicher einstuft. Und das ist nicht meine Entscheidung, ob die sicher ist oder nicht. Das ist auf deren Seite. Aber ich nehme es nicht mehr persönlich. Und ich warte darauf, im Urvertrauen, die Person wird mir das erklären, was da eigentlich los ist, dass sie gerade so und so reagiert hat. Oder vielleicht frage ich auch nach, je nachdem, welcher Bindungstyp mir gegenüber sitzt. Aber es ist keiner, also, aber vielleicht bin ich da auch naiv, aber ich bilde mir ein, keiner ist, hat Spaß daran, wirklich böse, oder die wenigsten Leute haben Spaß, wirklich böse zu sein oder die Menschen, die sie lieben, auszunutzen. Klar, es gibt Ausnahmen, aber bei einem Großteil würde ich das erstmal behaupten, dass sie nicht absichtlich toxisch sind.
Ja, ich finde auch, also ich finde diesen Begriff von der privaten Logik total hilfreich, weil wir verhalten uns alle logisch. Also keiner macht irgendwas, was unlogisch ist in dem, wie wir denken. Also die Schlüsse, die wir gezogen haben aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben, das greift ja alles ineinander. Und dann ist halt die Frage, okay, die Strategie, die ich irgendwie als Siebenjährige hatte, um mit Erwartungen umzugehen, die braucht vielleicht ein Update. Also die muss, die hat wohl funktioniert, gut genug, damit ich jetzt immer noch am Leben bin. Aber irgendwie, ja, funktioniert das für als Erwachsene einfach nicht mehr so gut für mich. Und das, also, und ich finde, ja, dass eben jeder letztendlich, genau, von der privaten, innerhalb der eigenen Logik logisch handelt, finde ich sehr beruhigend, auch für mich selber.
Voll. Auch ein schöner Begriff, die private Logik. Mega.
Habe ich von Alfred Adler.
Gibt es einen Weg, die sicheren Bindungstypen frühzeitig zu erkennen?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, wir erkennen sehr früh, wie jemand tickt, in Situationen, die nicht so bequem sind. Also wenn ich zum Beispiel eine
Situation habe. Also wieder Achterbahn fahren gehen oder an der Fassade hochklettern.
vielleicht eher sowas wie mal eine Meinungsverschiedenheit haben. Was passiert, wenn wir hier nicht der gleichen Meinung sind? Kannst du nachfragen? Kannst du neugierig bleiben? Kannst du mir deine Sichtweise erzählen, ohne meine Perspektive klein zu machen? Und ich glaube, das wäre so der erste, also wie reagiert jemand denn in einem Konflikt oder in einer Situation, die nicht so angenehm ist? Manchmal erfahre ich auch ein bisschen, wenn ich zuhöre, wie jemand andere Konflikte gelöst hat. Also wenn ich jemanden habe und die Person erzählt, ja, okay, da hat sie jemand gestört und deswegen ghoste ich sie, obwohl das eine Freundin seit 8 Jahren war. Oder erlebe ich, dass die Person sehr schnell auch mit anderen Menschen ausfallend wird. So, das gibt mir so ein bisschen eine Idee, wie sicher ist jemand gebunden. Deswegen, ich weiß, gerade in der Anfangsphase, da will man sich ja von der besten Seite präsentieren und am liebsten alles rosa-rot. Aber ich glaube, gerade das ist ein guter Moment, um jetzt vielleicht keinen Streit vom Zaun zu brechen, aber mal auszuprobieren, was passiert, wenn ich dann eine andere Meinung bin. Also wenn ich es wirklich, also nicht, dass ich meine Bedürfnisse nach unten klebe oder nach unten verschiebe und sage, ich habe keine Bedürfnisse oder ich habe ganz viele Bedürfnisse, sondern mal zu gucken, was passiert, wenn ich sage, ich brauche da ein bisschen Abstand. Was passiert, wenn ich sage, ich habe eine andere Erwartung? Was passiert, wenn ich sage, ich brauche da mehr? Kann die Person nachfragen, zuhören, präsent bleiben? Oder wird sie total, wird sie schwierig für mich?
Und über die Ex-Beziehung reden. Ja. Obwohl man das ja eigentlich immer nicht machen will, ne? Ja.
Ich glaube, das ist ein Riesentabu, aber, und ich würde es vielleicht nicht beim ersten Date, aber so grundsätzlich finde ich das eine wirklich spannende Frage, weil es mir auch sagt, wie viel ist eine Person bereit, auch selbst reflektiert Verantwortung zu übernehmen. Also war das nur die andere Person, weil die Person war nur Drama in Anführungsstrichen und die war so anstrengend oder was auch immer? Oder.
Nach einer kurzen Pause geht es weiter.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ah! Oh nein, das Internet.
Scheiße, das Internet. Das hatten wir noch nie.
Nee.
Ja.
Also, gerade ist Folgendes passiert. Und zwar ist unsere Gästin aus dem Call geflogen und auch nicht wieder reingekommen. Und jetzt haben wir natürlich fieberhaft überlegt, was wir machen. Und haben uns jetzt entschlossen, weil wir haben noch 2 brennende Fragen. Und da haben wir gedacht, wir schreiben ihr eine E-Mail und sagen, das ist Frage 1 und das ist Frage 2. Und ob sie uns eine Sprachnachricht aufzeichnen möchte.
Yes.
Und zwar, die erste Frage war:
Was macht man, wenn man zwar all diese Dinge verstanden hat, also intellektuell, wie man sich bindet und so weiter, und aber sich trotzdem immer in die Leute verliebt, die nicht gut für einen sind?
Und muss man jetzt immer Leute daten, die man eigentlich nicht richtig interessant findet?
Ja. Right, genau. Wichtige Frage.
Genau, das ist die Frage 1 und das ist die Antwort.
Zur ersten Frage, was, wenn man sich immer in die Falschen verliebt und was, wenn mein Beuteschema gegen mich arbeitet? Allein so, wie du das aussprichst oder fragst, klingt es super, super spannend. Denn im Idealfall ist die andere Person ja nicht unsere Beute. Also wir sind jetzt hoffentlich nicht losgezogen und haben versucht, jemanden zu erlegen, der vielleicht gar keine Lust auf uns hat. Das Problem ist aber, dass wir, auch wenn das jetzt ziemlich absurd wahrscheinlich, ja, wenn man sich das vorstellt, aussieht, oft tun wir das. Oft haben wir das Gefühl, Menschen, die sich nicht für uns interessieren, die sind einen kleinen Ticken spannender. Das ist so, als wären die in so einem ganz besonderen Club. Und wenn wir uns nur genug bemühen, wenn wir nur die andere Person überzeugen, dann gehören wir auch in diesen ganz exklusiven Club. Und dann haben wir auch jemanden, der irgendwie besonders ist. Und eigentlich ist das total fatal, weil wir damit die Menschen, die uns vielleicht spannend finden, die an uns Interesse zeigen, die werten wir ein kleines bisschen ab. Und deswegen finden wir die nicht mehr so spannend. Weil wenn wir ehrlich sind und uns auch Menschen anschauen, es gibt in jeder Form und Farbe Menschen eines Bindungsstils. Also die können normschön sein, dann jemand mit einem ängstlichen Bindungsstil kann normschön sein oder auch nicht. Jemand mit einem vermeidenden Bindungsstil, der kann aussehen wie ein Hollywood-Schauspieler, aber eben auch nicht. Da gibt es keine Korrelationen. Aber manchmal haben wir gelernt, dass wir nicht gut genug sind. Und wenn uns dann jemand gut findet, dann finden wir das so absurd, dass wir die andere Person auch ein bisschen abwerten und sagen, na, du musst verrückt sein oder mit dir muss irgendwas nicht stimmen oder irgendwas kann da nicht richtig sein, damit wir uns diese Erfahrung, dass uns jemand gut finden könnte, der auch toll ist, irgendwie nicht, ja, uns nicht stellen. Und deswegen würde ich behaupten, es geht gar nicht darum, ob du jetzt nie wieder oder für den Rest deines Lebens Leute treffen musst, die dich nicht interessieren, als vielmehr kannst du verändern, wer dich interessiert. Ich sag's nochmal, vielleicht geht's eher um die Frage, kannst du verändern, wer dich interessiert? Kannst du Menschen spannend finden, selbst wenn sie dich gut finden? Kannst du das nachvollziehen, dass jemand anderes auch was Gutes an dir findet?
Die zweite Frage, die wir noch hatten, war, was sind die Kriterien für Sicherheit? Also ab wann ist man sicher? Wenn ich jetzt an mir arbeite und merke, so alles wird besser und so weiter, wann bin ich dann richtig auf der sicheren Seite sozusagen? Wann bin ich da angekommen?
Das sind die Eigenschaften, die ich dafür brauche, um das zu erfüllen. Und das ist die Antwort.
Dann zu der Frage, was sind denn Kriterien für Sicherheit? Ab wann kann ich mich als sicher zählen? Und wann habe ich es denn in Anführungsstrichen geschafft? Eine super spannende Frage. Und ich glaube, ich kann hier gar keine abschließende Antwort darauf geben, weil das zum einen was sehr Individuelles ist und weil sich Sicherheit auch verändern kann. Ich gebe mal ein Beispiel mit. Wenn du in deiner Vergangenheit betrogen wurdest, dann kann es sich sehr unsicher anfühlen, wenn da jemand ist, der irgendwie nicht treu ist und der schnell anderen Menschen hinterher schaut oder der von vornherein sagt, eigentlich habe ich gar keine Lust auf eine monogame Beziehung. Umgekehrt kann jemand sich als sicher anfühlen, der sagt, hey, ich lebe Werte, die von Beständigkeit, von Planbarkeit, von Monogamie. Das heißt, da ist das Zeichen, das ist so was sehr Persönliches und aus unserer Biografie heraus entstanden, was wir als sicher oder unsicher empfinden. Aus der Paartherapie kann ich aber sagen, oder kann ich so ein bisschen erzählen, was ich immer wieder höre. Emotionale Sicherheit bedeutet, dass wir die andere Person einschätzen können. Also wenn jemand sagt, was er denkt, also wenn es da eine Übereinstimmung gibt, dann fühlen wir uns sicher. Wenn jemand mir was sagt und dann Person B was ganz anderes sagt, dann verunsichert das. Genauso, wenn jemand tut, was er sagt, Also wenn jemand ein Versprechen mir gibt und das auch hält, dann fühlt sich das sicher an. Und das kann sowas Kleines sein, wie ich rufe dich morgen an. Umgekehrt, wenn jemand sagt, ich rufe an und er ruft eben nicht mehr an, dann ist das eigentlich ein Zeichen von, ich kann dich nicht einschätzen, ich fühle mich nicht sicher bei dir. Und emotionale Sicherheit, diese Tools, die hängen wirklich ein bisschen an der Biografie und auch an der Situation. Wenn du zum Beispiel gelernt hast, dass Stille was ganz Gefährliches ist und dass Stille etwas ist, was fast eine Bestrafung ist, dann kann es sein, dass jemand, der in sich ruht und deswegen vielleicht gar nicht so viel sagt, sich anfangs für dich unsicher anfühlt. Wenn du aber jemand bist, der gelernt hat, dass Lautstärke und Schnelligkeit auch was Unsicheres bedeutet, dann kann sich diese Stille wiederum auch als etwas sehr Wohlwollendes, Guttunendes anfühlen. Und wann habe ich es denn geschafft? Ich glaube, die beste Idee ist, wir hören es ja ganz oft, Heilung passiert in Schichten. Dann haben wir das so die erste Schicht abgetragen und dann verstehen wir nochmal, wenn der Trigger nochmal hochkommt oder der Schmerz nochmal hochkommt, dann verstehen wir beim nächsten Mal nochmal eine tiefere Ebene. Und die Idee ist, dass wir einfach Tools haben, um uns diese Sachen schneller anzuschauen. Wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich bereit und ich fühle mich nicht mehr bewältigt, ich fühle mich nicht mehr überrannt, sondern ich fühle mich in der Lage, ich weiß, ich habe meine Ressourcen, um auch mit schwierigen Situationen gut umgehen zu können. Dann habe ich schon ganz, ganz viel geschafft. Dann bin ich schon in einem Modus, in dem ich selbst mit Herausforderungen gut umgehen kann. Und da wollen wir eigentlich hin. So das Gefühl von, das ist ein unangenehmes Gefühl, da ist irgendwie eine Wut, da ist eine Scham, da ist was auch immer. Aber ich weiß, wenn ich mich mit jemandem darüber unterhalte, dann wird es kleiner und dann mache ich das. Ja, dann bist du schon mal zwei Schritte weiter als davor, wo du dich vielleicht in deiner Scham total zurückgezogen hast. Und ich glaube, es geht auch gar nicht darum, dass man irgendwann es geschafft hat. Weil wir so, wie wir auch jetzt sind, das hat alles gute Gründe. Wir sind nicht weniger wert, nur weil wir noch nicht alle Schutzmechanismen, alle Verletzungen aus der Vergangenheit aufgelöst haben. Also was ich damit sagen will, Heilung ist kein Wettbewerb und es geht nicht darum, das möglichst schnell hinter sich zu bekommen, sondern, und ich weiß, das nächste klingt ein bisschen kitschig, es geht ein bisschen um den Weg. Und auf diesem Weg lernen wir eben das Werkzeug, um uns ja zu offenbaren, so mit jemandem in Kontakt zu gehen, empathisch zu bleiben, sonst wären wir verletzt worden, selber um Hilfe zu fragen, selber darauf zu hoffen und darauf zu vertrauen, dass Menschen uns mit Wohlwollen und Güte und Mitgefühl begegnen. Und darum geht's viel eher.
Gut. Ja. Cool.
Gut. Also ich habe mich total gefreut, dass Sharon bei uns war und uns das erklärt hat.
Ja.
Ich habe noch mal einiges dazu gelernt. Wie ist bei dir?
Ich habe vor allem irgendwie so... Ja, weiß ich nicht. Irgendwie so das so positive Gefühle mitgenommen. Also so Optimismus einfach. So ist es alles nicht so schwer. Es kann alles geändert werden. Mach dich nicht fertig und so. Dieses Gefühl ist immer sehr, sehr gut, sehr hilfreich, beruhigend.
Mhm. Mhm. Ja, absolut.
Ja.
Und manchmal hilft es auch, wenn man ein paar Tage dann erstmal nicht mehr mit seiner Familie verbracht hat und nicht mehr sozusagen im Battleground der Kindheit steht, sondern wenn dann das Fest vorbei ist und man nach Hause fährt und dann mit ein bisschen Abstand da drauf guckt und sich denkt so, macht schon Sinn, dass ich die Sachen da gelernt habe, die ich gelernt habe. Das finde ich auch immer einen total wertvollen Gedanken, dass man sich nicht dafür fertig macht, sondern dass man da drauf guckt und sich denkt so, ja klar, was hätte ich sonst lernen sollen? So.
Ja.
Und das muss auch nicht heißen, dass man schlechte Eltern hatte oder dass das irgendwie jetzt von jemandem so die Schuld ist. Kann es natürlich heißen, aber muss es nicht, sondern einfach nur, ich habe als Kind irgendwo Schlüsse gezogen aus meinem Umfeld und habe die halt nicht nochmal richtig abgedatet. Mhm. Und das kann man ja jetzt machen.
Ja, voll. Auf jeden Fall. Außerdem haben diese ganzen Sachen ja auch immer positive Seiten. Also es ist ja nicht nur schlecht, es ist ja auch alles immer, ist ja was Gutes dran. Also ne, Unabhängigkeit zum Beispiel ist ja was Gutes. Ist ja nicht nur schlecht.
Es ist eine Strategie und ist aus ganz vielen ich sag mal, vermeintlichen Schwächen aus der Kindheit entstehen ja riesige Stärken, ne? Mhm. Also, weiß ich nicht, wenn es einen Komponisten gibt, der nicht gut hören kann oder so, oder einen Maler, der farbenblind ist oder so, das kann ja auch bedeuten, dass jemand sagt so, okay, jetzt erst recht, und dass der Teil, in dem er oder sie so ein Defizit wahrgenommen hat oder das gespiegelt bekommen hat, dann eben umso mehr sich entwickelt und umso mehr Stärke auch entwickelt und Talente ausbildet und so. Das finde ich auch immer gut, nochmal sich vor Augen zu führen. Ja, dann?
Ja, dann arbeitet mit Freude und Spaß an euren Bindungszielen. Sie sind alle gut, so wie sie sind.
Oh, wollen wir noch auf Spotify eine Umfrage machen, wie sich die Bindungsstile unserer HörerInnenschaft zusammensetzen?
Oh ja.
In dieser Folge?
Das wird die erste empirisch relevante Studie zu dem Thema sein, weil wir so viele HörerInnen haben. Ja. Zehntausende Antworten. Ja,
ihr
bitte.
Alle
auf Spotify teilen. In dieser Folge könnt ihr reingehen in die Folge, in die Shownotes, und da ist dann so ein kleines Umfragedingsi. So funktioniert das doch, oder? Ich mache das selber nie. Du machst das immer.
Ja.
Mhm. Okay, genau. Und da könnt ihr abstimmen, was ihr seid.
Und wenn ihr schon mal dabei seid und uns ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann könntet ihr diesen Podcast mit 5 Sternen bewerten und vielleicht auf Apple Podcasts auch eine Bewertung hinterlassen und vielleicht auch den Podcast abonnieren, weil uns das sehr hilft. Mhm. Das hilft unseren Zahlen und das hilft uns und das hilft der Community. Und wir würden uns wirklich mega freuen, wenn wir würden uns mega freuen. Punkt.
Ja, genau, ja. Macht das. Und habt schöne Weihnachten oder einen schönen Urlaub oder einen schönen Sommer oder einen schönen Frühling.
Bye.
Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Sodamag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features 2 of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code GLOW.